Ich möchte auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass doch einige sozusagen der Einladung zum Gottesdienst nachgekommen sind, dass wir uns hier versammeln können, trotz Maskenpflicht. Und es ist schön jetzt aber, dass ihr im Sitzen die Masken abnehmen könnt, sodass ich euch von Angesicht zu Angesicht sehe. Bin auch froh, dass ich hier ohne Maske predigen kann. Das weiß ich nicht, ob ich das schaffen würde, ohne umzukippen. Also ich bin froh dafür. Ja, wir haben ein wunderschönes Thema heute, das ist Erntedank. Ich freue mich immer sehr über Erntedank, über den Erntedank-Gottesdienst. Es ist immer schön, wenn wir es sehen dürfen, all die schönen Früchte, die Gott uns schenkt. Die Früchte, die am Feld und auf den Bäumen und überall wachsen. Heute haben wir, hat Ursula vorbereitet, den Schwerpunkt Brot, also alles, oder was mit Brot zu tun hat. Brote, Ähren, das Korn. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Und ganz herzlichen Dank, Ursula, dir und alle, die mitgeholfen haben, dass ihr das uns präsentiert. Brot ist der Inbegriff eines Lebensmittels. Auch in Zeiten von Low Carb. Wo er das schon, diesen Schlagwort schon mal gehört hat, aber Kohlenhydrate, also sage jetzt einmal primitiv, Brot oder Nudeln sind ja in vielen Ernährungsvorstellungen verdammt worden. Ja, es ist schlecht. Und ich sage, nein, es ist gut. Weil Brot ist der Inbegriff dessen, was Nahrung, was Essen bedeutet. Jesus hat uns gelehrt, für das tägliche Brot zu bitten und dann auch zu danken. Brot steht für die leiblichen Bedürfnisse, die wir als Menschen haben und die Gott stillen möchte. Und ich bin immer sehr froh zu sehen in der Heiligen Schrift, dass die Tatsache, dass wir leibliche Wesen sind, und dass Gott diese Bedürfnisse denen begegnet, dass das nicht etwas Schlechtes ist, sondern etwas Gutes ist, bin immer sehr froh, das klar und deutlich in der Schrift zu lesen. Das heißt, die Botschaft der Heiligen Schrift ist keine Askese, sondern eine Bejahung der Schöpfung. Die Heilige Schrift lehrt uns aber, dass Brot alleine für uns Menschen nicht reicht. Darum nennt Jesus sich das Brot des Lebens. Eine wunderschöne Aussage, die Jesus macht, und zwar im Zusammenhang, wir können uns vielleicht erinnern, wo ich über diese Begebenheit gesprochen habe, wo Jesus 5000 Menschen in der Öde gespeist hat mit Brot und auch Fische waren dabei. Und dann sagt Jesus, dass er das Brot des Lebens ist. Eine wunderschöne Aussage, die uns zeigt, wir Menschen leben nicht nur vom Brot alleine, sondern wir brauchen eine geistliche Nahrung. Wir brauchen eine innere Nahrung, damit wir Menschen überleben können. Ein Tier, dem reicht im Wesentlichen das Futter, macht auch fast alles für Futter. Bei uns Menschen ist es anders. Wir brauchen das Brot des Lebens. Und Jesus ist in diese Welt gekommen als das Brot des Lebens, um uns alle unsere Bedürfnisse zu stillen. In der heutigen Predigt möchte ich aber in besonderer Weise auf das tägliche Brot eingehen. Wir haben Erntedank, wir besinnen uns darauf, was Gott uns geschenkt hat in den Gaben der Schöpfung. Ich nehme eine kurze Passage aus einer Predigt, wo Paulus, der Apostel Paulus, zu einer nicht-jüdischen Volksschar predigt. Paulus predigt ja zu nicht-jüdischen Menschen anders als zu jüdischen Menschen, je nachdem, was die Zuhörer verstehen können, predigt er. Eine gute Lektion für uns Prediger. Und so eine Stelle möchte ich mit uns betrachten. Und zwar heißt es hier in Apostelgeschichte 14, spricht Paulus vom Schöpfergott. Er erinnert und ermahnt diese Menschen, die im Götzendienst verstrickt sind, sage ich jetzt mal, sich auf den Schöpfergott zu besinnen, der lebendige Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, hat sich doch nicht unbezeugt gelassen, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Das ist eine Stelle, die ich sehr liebe, weil Paulus in kurzen Sätzen, in einem Konzentrat, ganz wichtige Wahrheiten uns weitergibt. Und ich möchte drei Dinge in dieser heutigen Predigt uns nahe bringen. Zuerst einmal, Gott ist der Schöpfer von allem und uns dabei ermutigen, diesen Schöpfer Gott zu bezeugen. Zweitens, dann die Aspekte Dankbarkeit und Undankbarkeit. Beides kennen wir und die Bibel spricht über beides. Und dann als dritten Punkt, Ermutigung zur Dankbarkeit, dass wir das im Fokus haben, wieder neu uns der Dankbarkeit, dass wir allen Grund haben, dankbar zu sein, uns bewusst zu machen. Gott also der Schöpfer von allem. Die Bibel bezeugt von der ersten Seite, wirklich von der ersten Seite bis zur letzten Seite, dass Gott der Urheber von allem ist. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde und dem Meer und alles, was im Meer ist, so hat Paulus es gepredigt. Das ist eine Wahrheit, die durch die ganze Bibel von der ersten bis zur letzten Seite immer und immer wieder wiederholt wird. Das ist eine wichtige Wahrheit. Und wenn wir davon sprechen, dass Gott die Himmel gemacht hat, dann ist die Rede vom Universum. Salomo betet einmal, dass der Himmel und die Himmel der Himmel Gott nicht fassen können. Bereits ein Salomo wusste, dass es mehr gibt als das sichtbare Himmelsgewölbe, das wir sehen. Es gibt mehr. Es gibt ein Universum, das endlos ist, sozusagen. Also ich bin da kein Experte, ich sage jetzt einfach einmal, es ist endlos, es ist unfassbar groß und Gott ist der Urheber, Gott ist der Schöpfer von all dem. Und die Heilige Schrift möchte uns hinführen zu diesem Staunen über diesen gewaltigen Gott. Es ist wunderbar, wenn wir heute die Früchte der Erde betrachten dürfen, so ein kleines Stück Brot ist ein Wunderwerk, was da alles drinsteckt. Diese Körner, wenn man sich damit beschäftigt, das sind kleine Wunderwerke, die wir, und je mehr die Wissenschaft voranschreitet, umso mehr dürfen wir staunen über diese Wunderwerke. Das heißt, wir dürfen Gott im Kleinen bestaunen. Aber wir dürfen Gott auch im Großen bestaunen. Das ist ein Bild von den Ferien, wo wir jetzt waren in Südtirol. Du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Eine wunderschöne Landschaft. Eine Kulturlandschaft, wo über Jahrhunderte, Jahrtausende Wein angebaut wird. Wo das Land gepflegt wird. Und du kannst alles haben. Du kannst auf den Berg gehen, kannst Bergsteigen gehen, du kannst durch die Weingärten wandern. Wunderschön. Und wir staunen und wir freuen uns darüber. Aber damit wir nicht neidig werden, habe ich auch ein Bild von dieser Region mitgebracht, vom Petersboden aus, weil das ist auch ein kleines Paradies. Das ist alles da. Du hast einen Fluss, der Wasser führt, du hast die Wälder, du hast die Weinberge, du hast wiederum eine Kulturlandschaft, du hast Dörfer, ein intaktes Leben. Es ist wunderschön und wir freuen uns darüber. Jeden Tag neu. Übrigens, werdet nicht neidig, aber ich habe einen ähnlichen Blick von meinem Wohnzimmer aus. Es ist so. Das war uns nicht bewusst, wie wir gezügelt sind, bis wir das wirklich wahrgenommen haben, und wir freuen uns jeden Tag darüber. Aber das Staunen hört auch dann nicht auf, wenn wir in die endlosen Weiten des Universums schauen. Das ist ein Bild vom Hubble-Teleskop. Gewaltig. Das ist, ich weiß gar nicht, was das genau ist, eine Spiralgalaxie. Aber das sind endlose Weiten. Und ich habe einmal ein Buch gelesen, wo man das Wissen über dieses Universum in einem Buch versucht darzustellen. Es ist gewaltig. Und dann ist die Frage, wem kann ich dann danken? Wem kann ich mein Staunen bringen? Und im Psalmen ist es völlig klar, in dem Psalmen heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Es ist eine Botschaft, die in die Welt hinausgeht. Und jeder Mensch kann an der Schöpfung Gottes Realität, Gottes Schönheit, Größe wahrnehmen, sagt die Heilige Schrift. Und es ist wirklich eine Tragödie, dass uns dieses Staunen über die Schöpfung weggenommen wurde. Unsere Kinder und ich selber und auch ihr habt in der Schule gelernt, dass die Natur das alles selber gemacht hat. Wir lernen in der Schule, dass die Natur alles so wunderbar gemacht hat. Die Natur, sagt man, hat sich alles so wunderbar ausgedacht. Ich hatte nicht gewusst, dass die Natur denken kann. Das lernen wir in der Schule. Man spricht von der Mutter Erde als einer beseelten, beseelten Kraft. Und die Natur bekommt personelle Eigenschaften. Sie tritt an die Stelle von Gott. Und so wird uns gelehrt, dass wir nicht mehr dem Schöpfergott danken und nicht mehr staunen über den Schöpfergott, sondern wir staunen über die Natur. Und vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, dass sie mit solchen Aussagen eigentlich der Natur, der Materie eine Seele geben. Sie ist ihnen nicht bewusst. Ich habe jetzt in der Vorbereitung für diese Predigt wieder geschmökert in einem Buch über Schöpfungsfragen, wo also die Pro und Kontras dargelegt werden, und ich möchte vielleicht im engeren Sinn sagen, Intelligent Design, ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, das ist also eine Forschungsrichtung, wo man sich der Frage widmet, ob nicht doch eine Intelligenz hinter dieser Schöpfung steht. Also eine sehr weit gefasste Fragestellung, wo man sozusagen dieser Idee, dass die Natur sich selber geschaffen hat, entgegentritt und sagt, nein, das ist nicht möglich, es muss eine Intelligenz geben. Und ich habe mich wieder mit diesen Fragen ein bisschen beschäftigt. Ich finde es immer wieder spannend, das zu tun. Und ich staune, mit welch einfachen Argumenten Philosophen versuchen darzulegen, dass der Glaube an einen Schöpfer logischer ist, als zu glauben, dass die Natur sich selber geschaffen hat. Ich möchte euch so ein Argument vorstellen. Das ist ein Argument, das kennt jeder von uns. Etwas kann nicht aus dem Nichts entstehen. Wir sagen im Alltag, aus nichts wird nichts. Ja, wenn du ein Auto siehst, ein schönes Kunstwerk oder irgendwas oder ein Brot, dann weißt du ganz genau, das ist nicht vom Himmel gefallen. Das hat jemand produziert. Da steckt jemand dahinter, der weiß, wie das funktioniert. Ich könnte das nicht, ja. Aber es gibt jemand, der das kann, Gott sei Dank. Also aus nichts wird nichts. Es ist das erste Argument und es ist eine Binsenweisheit. Es ist eine Binsenweisheit. Aber heute wird uns eingeredet, nein, aus nichts wird doch etwas. Und der sagt dann weiter, wenn etwas aus dem Nichts entstehen kann, dann ist es unerklärlich, warum nicht einfach etwas oder alles aus dem Nichts entsteht. Und er sagt dann, warum entstehen nicht einfach Fahrräder, Beethoven, Malzbier aus dem Nichts? Also ihr seht einfach unterschiedliche Dinge. Ein Fahrrad ist also ein Eisenstück. Ja? Beethoven war ein Mensch, der wunderschöne Musik gemacht hat. Malzbier ist ein Produkt, ähnlich wie Brot. Ja? Ähnlich, also nicht gleich, ähnlich wie Brot. Warum können nur Universen aus dem Nichts entstehen? Das ist nämlich das Argument. Evolutionsideologie. Es ist nicht zu erklären. Und dann sagt er, allgemeine Erfahrung und naturwissenschaftliche Belege bestätigen die Wahrheit von Prämisse 1, nämlich das hier. Und er sagt zu Recht, der erste Punkt wird ständig bestätigt, jeden Tag, mehrmals, vielfach und nie widerlegt. Es ist schwer verständlich, sagt er, dass ein Anhänger der modernen Naturwissenschaften bestreiten könnte, dass es plausibler ist, dass Prämisse 1 im Lichte der Belege wahr ist und nicht falsch. Es ist schwer zu verstehen. Und beachtet, dass er eine sehr, sehr präzise Sprache verwendet. Er sagt, es ist plausibler. Er sagt nicht, das ist ein Beweis. Er sagt, es ist plausibler, es ist logischer. Wir können die Schöpfung nicht beweisen, streng wissenschaftlich. Unmöglich, völlig unmöglich, weil es war niemand dabei, du kannst es nicht wiederholen im Experiment und so weiter. Das heißt, wir können nie von einem Beweis sprechen. Wir können von Plausibilität, von, dass es logischer ist, dass es mehr Sinn macht. Davon können wir sprechen. Aber das reicht ja. Ich meine, ich muss ja nicht wissen, wie die Schöpfung entstanden ist. Ich meine, das ist ja völlig unmöglich. Der Salomo sagt selber, der Mensch wird dumm, wenn er in die Schöpfung reinschaut. Weil es unfassbar ist. Und diese Unfassbarkeit der Schöpfung wird größer, je mehr Erkenntnis gewonnen wird. Es ist nicht so, wie man früher geglaubt hat, dass wenn wir das alles erforschen, dann wissen wir das schon irgendwann einmal. Nein, so ist es nicht. Je mehr erkannt wird in der Forschung, umso gewaltiger ist es und umso mehr neue Fragen tauchen auf. Und es ist ein reiner Glaube zu glauben, dass wir mal alles verstehen können. Es ist eine Ideologie. Und in dem Sinn ist sozusagen der Glaube an einen Schöpfergott, er ist plausibler und diejenigen, die an eine Evolution glauben, sind nicht besser dran. Das ist wichtig, sie sind nicht besser dran, sie müssen das ebenfalls glauben. Ja, jetzt könnte man gut vorstellen, dass jemand da sitzt und sagt, ja, so primitiv ist es jetzt aber wirklich nicht. Das ist jetzt doch zu einfach und ich werde mich jetzt nicht ergehen in dieser Predigt über die Wenn und Abers, aber wenn das jemand interessiert, der kann dieses Buch lesen, ich habe es mitgenommen. Der geht noch viel, viel tiefer auf die Fragen ein, so tief, dass ich dann am Abend schon müde geworden bin. Aber ihr könnt es gern machen, also könnt es gern euch vertiefen in diese Argumente. Und er geht dann auch noch ein auf das Urknall-Modell, weil man ja heute weiß, dass aufgrund der Beobachtung des Universums weiß man, dass das Universum sich ausdehnt. Also das ist ganz was Spannendes. Und da es sich ausdehnt, ist heute allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkenntnis, dass es einmal einen Anfang gehabt haben muss. Und das nennt man Urknall oder Big Bang auf Englisch. Und ein Physiker, der auch in diesem Buch zitiert wird, der sagte, es brauchte Zeit, Beobachtungsbeweise und eine sorgfältige Verifizierung, also Darlegung der Resultate des Urknallmodells, um die Wissenschaftsgemeinde davon zu überzeugen, die Vorstellung eines kosmischen Ursprungs zu akzeptieren. Der Urknall ist ein sehr erfolgreiches Modell, das sich in einer widerwilligen Wissenschaftsgemeinde durchgesetzt hat. Warum widerwillig? Weil das total entgegen der Vorstellung einer Evolution war, wo man geglaubt hat, die Materie ist einfach da. Es gibt keinen Anfang. Und mit Widerwillen musste, sozusagen schreibt er hier, die Wissenschaftsgemeinschaft das akzeptieren. Es gibt einen Anfang. Und das ist das, was wir in 1. Mose 1 lesen. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir dürfen uns freuen über unseren Schöpfergott. Und das ist von dieser Woche gewesen, ein Beitrag im Ideaspektrum, wo es heißt, dass die Indizien für Schöpfung sich häufen, nicht weniger werden. Sie häufen sich. Und was möchte ich uns damit sagen? Ich möchte uns ermutigen, den Schöpfergott zu bezeugen. In einer derart feindlichen Welt Gott gegenüber wagt man es schon gar nicht mehr, den Schöpfergott zu bezeugen. Und ich möchte uns ermutigen, das zu tun. Denn die Schönheit, die gewaltige Größe, die Genialität der ganzen Schöpfung, die Ordnung in der Schöpfung, der Reichtum in der Schöpfung, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was es an Früchten gibt und was wir in der ganzen Schöpfung wahrnehmen können. All diese Dinge weisen auf Gott hin, der noch größer ist. Jedes schöne Ding, das ich in der Schöpfung betrachten kann, zeigt mir die Schönheit des Schöpfers. Und das sollen wir doch bezeugen. Und uns nicht davon abhalten lassen. Ich meine, an der Stelle ist es schon klar zu sagen, und ich möchte es ja nicht verheimlichen, dass in der Schöpfung, wie wir sie heute sehen, vieles schiefläuft. Die Bibel spricht von einem Sündenfall, der in die Schöpfung eingebrochen ist, die Schöpfung in einen unvollkommenen Zustand gebracht hat. Das sage ich einfach nur der Vollständigkeit halber, dass die Bibel das klar und deutlich lehrt. Deswegen ist ja Jesus in diese Schöpfung gekommen, um die Schöpfung zu erlösen. Und trotzdem die Schöpfung gefallen ist, sehen wir mehr als nur Spuren der Schönheit und der Unendlichkeit des Schöpfers. Und ohne Schöpfung ist alles sinnlos. Es ist auch so eine Aussage, die viele Philosophen, wie derjenige, den ich euch vorgestellt habe, sagen, ohne Schöpfung ist alles sinnlos. Es gibt keinen vernünftigen Grund, kein gutes Argument mehr zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Es gibt es nicht. Das kann man logisch durchdenken. Es gibt keinen vernünftigen Grund zu glauben, dass es eine Ordnung gibt, dass es ein Ziel gibt. Es ist alles sinnlos. Das ist furchtbar. Vorstellung, dass alles sinnlos ist, ist furchtbar. Und das ist, finde ich, auch die Tragödie des Darwinismus, der Evolutionstheorie, dass uns Menschen das Staunen über Gott weggenommen wurde. Und was bleibt? Sinnlosigkeit. Kalte Sinnlosigkeit. Kommen wir zurück zu unserer Bibelstelle. Wir haben gelesen vom lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Paulus predigt das mit Inbrunst. Und das möchte ich uns ermutigen, dass wir das auch tun. Und dann sagt er, der hat sich doch nicht unbezeugt gelassen, dieser Gott. Er ist ja da. Er hat sich nicht verabschiedet. Und er hat Gutes getan indem er vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab. Und es ist wirklich auch ein Wunder, wie das immer noch funktioniert. Und dann sagt er, und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit versorgt hat, gegeben hat, erfüllt hat. Eine wunderschöne Aussage. Da wird das Essen mit Fröhlichkeit in Verbindung gebracht. Und jede Werbung über ein Restaurant, über jede Werbung über ein Hotel, kannst du das nachlesen. Es ist Menschen, die bei einem schönen Essen sitzen, die ein Essen genießen und sich freuen, fröhlich sind. So ist es. Auch in unserem Buch, das Gabi und ich geschrieben haben, war uns das wichtig, das zu vermitteln, dass Essen etwas ist, was Gott uns geschenkt hat, um Freude zu haben. So haben wir viel Grund zur Dankbarkeit. Viel Grund zur Dankbarkeit. In einer Zeit, in der wir leben, wo nicht mehr die Frage im Vordergrund steht, haben wir genug zu essen, sondern die Frage lautet heute, was soll ich essen aus dem ganzen reichen Angebot einer Mikro, eines Coop? Das ist Wahnsinn, verstehst? Ich soll einen Joghurt kaufen, ein Regal voller Joghurts. Welches? Panik! Ja? Welches Joghurt soll ich kaufen? Und diese Panik sieht man ja auch in der ganzen Ernährung. Welche Diät ist die richtige? Was soll ich essen? Das ist unser Problem. Das ist ein Wohlstandsproblem. Da stellt sich kein Mensch diese Frage, wenn er froh ist, dass er jeden Tag das Notwendige zum Essen bekommt. Und umso erschreckender, umso ein Kontrast ist die Undankbarkeit, die wir in unserer Kultur erleben. Es ist unverständlich, komplett irrational. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass je besser es uns Menschen geht, umso blöder werden wir. Je besser es uns geht, umso blödere Ideen kommen uns. Und ich meine, wir sehen das also auch bei uns und Hass gegen das Christentum ist weit verbreitet. Gerade die Woche hat mir Tigran erzählt, diese Rolldisplays haben wir jetzt aufgestellt. Das verursacht Aufregung. Ein Bibelvers verursacht Aufregung. Ich habe Tigran gesagt, ja, lass uns doch ein paar Buddhas hinstellen, die kommen gut an. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar, es tut wirklich weh. Du sagst dann Bibelvers und die Leute kriegen die Krise und fühlen sich bedroht und ich weiß nicht was. Ja? Und von diesem Problem der Undankbarkeit spricht Paulus. Ein bekannter Bibelvers, den ich uns noch kurz vorlesen möchte. Gottes unsichtbares Wesen, sagt er, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Paulus stellt hier ein generelles Problem dar. Also nicht nur heute ist es so, auch damals, zur Zeit des Paulus war es so. Und so ist es ein generelles Problem, das uns Menschen innewohnt, Undankbarkeit. Das kann jeder bei sich beobachten. Ist irgendwas, was uns stört? Bäh. Kleinigkeit. Undankbarkeit. Das haftet uns an. Und darum, das sage ich auch deswegen, Geschwister, damit wir nicht mit dem Zeigefinger auf andere zeigen. Wir sind die dankbaren Christen und die anderen sind die bösen Undankbaren. Nein. Undankbarkeit, das Problem haftet uns an. Paulus bringt dieses Argument als Beleg für die Bosheit des Menschen, für das sündige Wesen des Menschen, für die Errettungsbedürftigkeit des Menschen, weswegen Jesus in diese Welt kommen musste, um uns zu erretten. Das ist sein Argument. Und wir sehen natürlich in unserer heutigen Welt, dass, obwohl wir dankbar sein könnten, es nicht sind. Es ist eine wirkliche Tragödie. Und Paulus sagt hier an dieser Stelle, wie auch in der anderen Stelle in seiner Predigt, dass Gott an der Schöpfung erkannt werden kann und dass wir Menschen dadurch, dass wir einen Verstand haben, eine Verantwortung haben. Jeder Mensch, der einmal vor Gott stehen wird, der kann nicht sagen, ich habe von nichts gewusst. So Gott, ja warum? Du hast die Welt gesehen? Ohne Entschuldigung, sagt er. Und dann zeigt Paulus auf, dass Undankbarkeit Folgen hat. Nämlich, sie sind in ihren Überlegungen in Torheit verfallen und das unverständige Herz wurde verfinstert. Undankbarkeit Gott gegenüber hat Folgen. Man glaubt, weise zu sein, zum Beispiel aus nichts wird nichts, das weiß jeder. Die Weisen der Welt sagen, nein, so ist es nicht. Mit einem gewissen Abstand muss man sagen, das ist der totale Unsinn. Sowas zu glauben, ist ein totaler Unsinn. Und die Bibel warnt uns davor. Wir sehen hier das Problem des Götzendienstes, dass Menschen den unverweslichen Gott ausgetauscht haben mit verweslichen Tieren. Also es gibt auch bei uns zunehmend Menschen, die Schöpfung verehren, die Mutter Erde verehren wie einen Gott, Tiere verehren, die Sonne verehren, das Universum verehren, die sagen, du sollst deinen Wunsch, dein Gebet ins Universum rufen. Das Universum schenkt dir dann das. Das ist irre, das ist Götzendienst. Und Götzendienst, sagt er, bleibt nicht ohne Folgen. Weil Götzendienst Lüge ist. Und die Anbetung des lebendigen Gottes ist Wahrheit. Und darum hat das Konsequenzen. Das ist genauso, wie wenn du nicht glaubst, dass ein Auto, wenn du über die Straße gehst, dich niederführen kannst. Du sagst, ah, das stimmt ja gar nicht, die Autos existieren ja gar nicht. Ja, mach das mal. Es kracht gewaltig, weil du einer Lüge aufgesessen bist. Und genauso sagt Paulus hier, wenn wir der Lüge mehr glauben als Gott, dann hat das Konsequenzen. Das Herz wird verfinstert, es entsteht ein Irrwahn. Die Menschen werden in einen Irrwahn gelockt und aus einer gewissen Distanz betrachtet, kannst du Dinge in unserer Kultur beobachten, wo du nur noch den Kopf schütteln kannst. Nur noch den Kopf schütteln kannst. Aber wirklich. Und der Grund, sagt Paulus, ist, weil diese Undankbarkeit, also man sich nicht auf den Schöpfergott besinnt. Und jetzt möchte ich uns zur Dankbarkeit ermutigen. Und Dankbarkeit ist wirklich etwas Wunderschönes. Dankbarkeit kann ganze Situationen verändern. Dankbarkeit kann Beziehungen verändern. Undankbarkeit leider auch. Und ich habe einmal eine interessante Diskussion zwischen zwei Philosophen gehört im Fernsehen. Ich weiß leider nicht mehr den Namen. Einer war ein atheistischer Philosoph und der andere war ein theistischer Philosoph, der also an die Existenz Gottes geglaubt hat. Und die erste Frage des Moderators war, warum glauben Sie, dass es keinen Gott gibt und warum glauben Sie, dass es einen Gott gibt? Und der theistische Philosoph hat gesagt, wem sollte ich sonst danken? Wem soll ich danken? Und damit wollte er sagen, dass genauso wie die Undankbarkeit uns innewohnt, auch diese Sehnsucht in uns ist, dass wir jemand Danke sagen. weil es etwas Schönes ist, etwas Gutes ist. Und wem sagen wir Danke, wenn wir etwas Schönes erleben, etwas Schönes sehen, etwas Schönes genießen dürfen? Wem sagen wir Danke? Und ich wünsche es mir, dass wir ganz bewusst unserem Schöpfer Gott Danke sagen. Und wenn jemand sagt, das sagt mal alles nichts. Gott, Jesus, sind alles nur Fragezeichen für mich, dann möchte ich wirklich dazu einladen, dass wir darüber sprechen. Es ist was Elementares. Es ist elementar, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott bekommen können. Und Gott Danke sagen können. So was Einfaches, oder? Und so was Schönes. Und Dankbarkeit ist für uns Christen etwas, was uns ausmachen sollte. Paulus sagt, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das heißt also, Christen sollen daran erkannt werden, dass sie dankbare Menschen sind. Und wie gesagt, Dankbarkeit kann eine Situation total verändern ins Positive und Undankbarkeit ins Negative. Und ich habe es vorhin schon gesagt, auch uns Christen haftet diese Undankbarkeit an, auch mir selber. Ich ertappe mich ständig dabei, dass mir irgendwas nicht passt. Und dann muss ich mich besinnen. Und dann will ich mich auch besinnen, weil ich will nicht undankbar sein. Ich will das ernst nehmen, was hier steht. Ich will Gott auch Danke sagen für das, was wir jetzt da erleben mit dieser Corona-Geschichte. Es fällt mir schwer. Ich sehe derzeit nicht wirklich, welche Richtung das geht. Aber Gott sagt, sagt Dank. Und ein kleines Detail möchte ich hinweisen in diesem Vers. Paulus sagt, dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und wenn Paulus davon spricht, dass etwas in Christus ist, dann will er damit ausdrücken, dass wir eine Beziehung zu Christus haben, dass wir eine Stellung in Christus haben. Damit drückt er den Glauben aus. Und es ist Gottes Gnade, weil Gott mich errettet hat, kann ich dankbar sein. Es kommt nicht aus meinem Wesen heraus, nach dem Motto, boah, jetzt muss ich mich zusammenreißen, dass ich dankbar bin. Nein, sondern ich darf mich besinnen auf meine Rettung, die ich in Jesus Christus habe. Christus ist in diese Welt gekommen, für uns gestorben, um uns zu erlösen. Und in Christus, aus Gnade, darf ich dankbar sein. Und das ist was Wunderschönes, was ich uns wirklich dazu ermutigen möchte. Damit komme ich zum Schluss. Das heutige Erntedankfest ist für mich der Anlass, um über Dankbarkeit zu sprechen. Ich habe versucht, uns diesen Schöpfergott etwas näher zu bringen wieder, uns zu erinnern. Vieles ist uns ja bekannt. Und ich möchte uns ermutigen zur Dankbarkeit. Ich möchte jetzt eine kurze Zeit der Stille geben. Wirklich nur eine kurze Zeit, wo wir im Stillen bewusst Gott danken können. Vielleicht gerade für Dinge, die uns Mühe machen, aber auch für andere Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Lasst uns kurz stille werden. Großer Gott, wir danken dir für die Früchte der Erde, die du uns schenkst. Wir wollen sie jeden Tag neu aus deiner Hand nehmen. Auch uns bewusst sein, Herr, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir bekennen, dass wir in diesem Reichtum leben und genauso von diesem Reichtum mitgerissen werden. Herr, wir wollen aber einen Schritt zurück machen und sagen, ja, du bist es, der uns all diese guten Gaben schenkt. Wir wollen dir Danke sagen. Auch danke, dass du uns Kraft schenkst zu arbeiten. Ich danke dir für alle Männer und Frauen, die arbeiten, damit wir Lebensmittel zu uns nehmen dürfen, dass wir essen können. So wollen wir dir heute die Ehre geben an diesem Erntedankfest. Du seist gepriesen. Amen.